Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel von Allianz Brisanz. Heute mal gleich zum Saisonanfang mit einem Shortcut, mit einer Sonderfolge, beziehungsweise keine wirkliche Sonderfolge, es ist einfach mal eine neue Situation. Daniel und ich, wir schnacken nicht direkt miteinander, sondern jeder hat Hausaufgaben für den anderen aufgegeben. Drei Fragen, die werden wir jetzt beantworten, plus eine kleine Expertise auf das nächste Spiel seines eigenen Vereins. Und ja, ich habe jetzt die Bürde anzufangen. Die drei Fragen von Daniel, fange ich mit der ersten an, fangen wir das chronologisch an. Warum schleppt der SVW all das denn durch die Gegend? Damit will er wahrscheinlich so Personalien wie Maxi Eggestein, Ludwig Augustinsson, Marco Friedl und sowas noch meinen. Warum ist das so? Das hängt mit dem Transfermarkt zusammen und dass dieser Transfermarkt ja auch irgendwie noch nicht so wirklich in Wallung gekommen ist. Sonst war das ja zu dieser Zeit meistens schon, dass viele Karussells sich dann schon gedreht haben. Irgendwo ist ein Torwart gewechselt und dann ist der eine zu dem Verein, der andere dorthin und so sind dann Lücken entstanden, die dann auch vielleicht mal manchmal mit Spielern von Werder Bremen aufgefangen worden sind. Und das ist im Moment ein bisschen schwierig allgemein, so der Transfermarkt. Die Gelder sind ja nicht so locker durch Corona. Die EM ist jetzt erst seit 2 Wochen vorbei, also erst jetzt immerhin schon seit 2 Wochen vorbei. Und ja, das Ganze wirkt sich auch auf den Kader von Werder Bremen aus. Man muss Geld generieren, um erst neue Spieler reinzuholen, weshalb dann halt die Altlasten erstmal noch spielen müssen und in die Verpflichtung gezogen werden. Ich glaube, so einfach und so schnell ist das schon erklärt. Das hängt einfach wirklich mit der allgemeinen Transfermarktsituation zusammen und damit, dass Werder halt auch irgendwie Geld einnehmen muss. Wer wäre da jetzt gar nicht mal so auf das Geld angewiesen, dann wäre auch schon Augustinsson, denke ich mal, weg. Dann hätte man nämlich auch mit Galatasaray noch mal ein bisschen ernster verhandelt. Aber so langsam kommen ja Gerüchte auf, immerhin. Auch mit Fredrik Orsnes, der jetzt schon immerhin seit fast einem halben Jahr zu Werder wechseln soll, gefühlt. Dort könnte langsam ein bisschen Tempo reinkommen. Molde hat einen neuen Sechser verpflichtet von Sogndal IL. Manneversk. Und ja, vielleicht wird jetzt dann Orsnes dann am 1.8. zu Werder Bremen stoßen. Mal gucken, was das wird. Würde Werder gut tun. Ob er direkt eine Hilfe ist, muss man gucken. Er muss sich auch erstmal neu einfinden. Kommen wir zur zweiten Frage. Muss man sich Sorgen um den SVW machen? Ja, das ist, ist eine gute Frage, denn ich mache mir schon Sorgen um den SVW. Ob das jetzt berechtigt ist, kann ich tatsächlich nicht beantworten. Ja, es ist schwierig. Das Spiel gegen Hannover habe ich persönlich nicht wirklich live gesehen, sondern nur in der Wiederholung und halt das Spiel nochmal im Real Life. Und man merkt, dass gewisse Spielertypen fehlen, zum Beispiel ein Spieler halt auf der 6, der das Spiel aufbauen kann. Es fehlen schnelle, flinke, trickreiche Flügelspieler. Und ich glaube, wenn das dann tatsächlich bis zum 31.8. dann alles passiert ist, dass Baumann das dann vielleicht sogar hingekriegt hat, dann kann ich mir vorstellen, dass es mit Werder eventuell bergauf gehen wird. Die Frage ist halt nur wann. Frühzeitig vor Ende der Hinrunde, dann kann man sich nochmal vielleicht wieder an das Aufstiegsgeschäft ranklemmen. Oder dauert das bis im Prinzip zum Rückrundenstart, wo man dann auch nochmal Wintertransfers tätigen konnte vielleicht oder dann nochmal die ein oder andere Personalie umgetauscht werden konnte. Ja, es ist schwierig. Ich denke, mit dem Abstieg sollte Werder nicht so viel zu tun haben. Man muss jetzt einfach erstmal abwarten, was bis zum 31.8., das ist so das magische Datum für Werder Bremen, was bis zum 31.8. passiert und wie schnell sich dort dann eingefunden wird. Und die letzte Frage von Daniel, warum gelingt gegen Fortuna die Kehrtwende? Gut, ich glaube nicht, dass die Kehrtwende gegen Fortuna passieren wird, aber im Prinzip bürdet mir ja Daniel jetzt mit der Frage diese Sichtweise auf und ich versuche mich da mal reinzusetzen auf Schnelle. Was spricht dafür? Es ist nicht zu Hause. Werder hat seit 2019 irgendwie Probleme zu Hause zu spielen. In der Corona-Phase, wo es dann ohne Zuschauer war, ja, okay, kann man sagen, da ist jedes Spiel letztendlich irgendwie gleich. Die eine Mannschaft musste halt nur reisen, aber fantechnisch kannst du da keinen Unterschied von machen. Es ist auswärts. Auswärts ist Werder generell immer stärker gewesen, sobald Fans halt im Stadion waren in den letzten 2, 3 Jahren. Also das Weserstadion ist halt leider echt nicht mehr diese Festung aus den letzten 2 Saisons in der Bundesliga, wie man das halt so kannte. Ja, und was spricht noch dafür? Ich denke mir, dass man jetzt wachgerüttelt ist nach Hannover und dass der Markus Anfang das jetzt hinkriegen wird, dass Werder dann, also dass die Spieler allgemein ein bisschen wachgerüttelter sind. Gegen Hannover, weiß ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ein Füllkrug überhaupt nicht ins Spiel eingebunden werden konnte. Sargent mit einer Slapstick-Einlage. Bei diesem Versuch der direkten Abnahme. Ich glaube, mit dem Training in der letzten Woche, es war sehr viel Torabschlusstraining, könnte jetzt die Gefahr vorne auch endlich mal ausgestrahlt werden. Ich hoffe, dass dieses Experiment mit Anthony Jung, dass das nur so ein Versuch war jetzt auf der linken Verteidigerposition. Das scheint wirklich ein Typ zu sein, den man dann doch nur für die Innenverteidigung gebrauchen kann. Agu bitte zurückziehen und Eggestein, denke ich, hat eine gute Chance dann noch zu spielen, je nachdem, wie das jetzt aussieht, ob da wirklich Interesse von Raja Antwerp da ist oder nicht. Muss man mal gucken. Aber ich denke mal, es wird sich personell auf jeden Fall was in der Startelf tun. Ein, zwei Veränderungen gehe ich von aus. Vielleicht sogar drei, je nachdem. Mal gucken. Ehrendingschi kehrt wieder zurück in den Kader. Das könnte vielleicht mit dem Tempo, so nach 70 Minuten könnte der ja nicht unbedingt eine Waffe sein, aber für einen Überraschungsmoment sorgen. Also, wenn die Kehrtwende passiert, dann, weil Werder jetzt wachgerüttelt ist, und dann kann das auch gegen Fortuna funktionieren. Meine persönliche Meinung ist, dass Werder nicht über ein Unentschieden hinauskommt. Und ja, damit gebe ich ab an Daniel. Viel Spaß und von mir war es das bis jetzt. Bis nächste Woche.
Ja, vielen Dank, lieber Ole, für die ausführlichen Antworten meiner sehr schwierigen Fragen natürlich. Und gleichzeitig ganz, ganz liebe Grüße hier aus Seeshaupt am Starnberger See. Herrliche Gegend, gutes Wetter. Ja, nach diesen ausführlichen Antworten natürlich, die jetzt von mir kommen werden, werde ich mich auch wieder an den Strand legen. Jo, ich beginne mal mit der ersten Frage von Ole, die da lautet: Ist der Balkon vom Rathaus schon blau-schwarz-weiß geschmückt und gemietet? Ja, ich höre da ein wenig Ironie heraus. nein, ich denke nicht. Und wir kennen das ja in Hamburg beim HSV. Am Ende kackt die Ente, oder wie sagt man so schön, ne? Also, da wird noch ganz viel passieren und die Krise wird auch noch kommen. Die Frage ist, wann kommt die Krise? Und ja, können wir vermeiden, wieder so einen Einbruch zu erleben wie in den letzten 3 Saisons? Ja, das wäre natürlich schön, dass wir vielleicht dieses Mal einen Platz höher stehen könnten oder vielleicht sogar 2 Plätze oder 3 Plätze. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Man sollte sich auch nicht blenden lassen davon. Im Grunde war das ein Spiel, das ist ja auch gemalt gewesen für den HSV. Weil in diesem Fall der FC Schalke 04 sicherlich der größere Favorit war. Und alles sprach ja auch für Schalke. Volles Stadion und so weiter. Und die gehen 1-0 in Führung. Aber dann ist eben so dieser Effekt eingetreten, den wir ja auch kennen, dann ist die Fallhöhe natürlich da. Und ja, als dann das 1:1 kam, hat man das auch gemerkt. Dann kippte das Spiel so ein bisschen. Und insofern, ja, man sollte sich davon jetzt nicht blenden lassen. Gegen Dresden wird es sicherlich noch schwieriger, würde ich sagen. Und da überhaupt was zu holen, weil da ist der HSV der klare Favorit und muss dann wieder zeigen, dass er mit dieser Rolle klarkommt. Und da hat er uns oft genug bislang enttäuscht. Von daher nüchtern und sachlich bleiben und von Spieltag zu Spieltag gucken. Zweitens, die zweite Frage von Ole. Daniel Heuer-Fernandes, die Entdeckung des Spieltages. Kann man so sehen? Ja. Damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet, muss ich sagen. Also mit so einer Leistung. Vielleicht ist es auch dem geschuldet, dass man ihn ja im Grunde schon so gut wie abgeschrieben hat und einen neuen Keeper schon so gut wie verpflichtet hat. Das ist ja auch irgendwie so dieser Effekt. Und dann ist es vielleicht, ja, ist vielleicht nahe, dass man dann so eine Leistung auch abrufen kann, weil ja, es rechnet sowieso keiner mehr mit dir, ne? Insofern jetzt sind aber, hat er wieder natürlich Erwartungen und Hoffnung geschürt und die muss er jetzt bestätigen. Insofern abwarten hier auch und Tee trinken, gucken, was er jetzt gegen, wie er jetzt gegen Dresden auftritt. Nichtsdestotrotz, und das habe ich auch so gelesen, bemüht man sich in Hamburg um einen neuen Keeper. Und das ist auch richtig so. Ich denke, mit Mikkel, der jetzt auch eine Verletzung mit sich trägt und der jetzt auch nicht derjenige ist, der irgendwann fester Keeper oder Stammkeeper werden wird, sondern ist ja im Prinzip der gute Laune Onkel oder Doktor, wenn man so will, in der Mannschaft. Und Leo Oppermann, der wahrscheinlich ein Talent, großes Talent mit sich bringt, aber wahrscheinlich auch noch eine Zeit braucht, ist es auch wirklich ratsam, einen zweiten gestandenen Keeper zu haben, der dann auch ein bisschen Konkurrenz, den Konkurrenzdruck erhöht und der dann da wäre, wenn vielleicht mal Heuer-Fernandes ausfällt, was ja jederzeit passieren könnte. Aber ja, sicherlich Heuer-Fernandes für mich auch der Spieler des Spiels, muss ich ganz klar sagen. Drittens, wie geht's weiter mit dem HSV in den nächsten Wochen? Ja, gute Frage, gute Frage. Ich sag mal, das Schöne an diesem neuen Spielplan ist, dass der HSV schon stark gefordert sein wird in den ersten 10 Spieltagen, kann man sagen, weil die zwei Derbys da drin liegen. Ich glaube, nach Dresden kommt ja schon St. Pauli. Und das ist, finde ich, auch gut so, weil im Prinzip muss man da schon beweisen, wo geht die Reise hin? Ist der HSV überhaupt gerüstet und psychologisch, mental darauf eingestellt, das zu wuppen? Kommen da schon die Einschläge. Insofern, man ist danach schlauer. Ne? Man weiß dann, wo die Reise vielleicht so ein bisschen hingeht, diese Saison. Und man sollte sich eben nicht von diesem ersten Spieltag so blenden lassen. Am ersten Spieltag passieren meistens irgendwelche, ja, komischen Dinge. Insofern fraglich, wohin es geht. Erstmal wäre es schön, wenn man jetzt noch nachlegen könnte. Dann hat man zumindest schon mal 6 Punkte auf dem Konto, dann kann man ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen befreiter und ruhiger in das Derby gegen St. Pauli gehen, die ja auch ziemlich gut drauf sind. Ja, wenn man da einen Unentschieden am Millerntor holt, ist das sicherlich auch nicht verkehrt. Aber wenn man eben, wie gesagt, wenn man jetzt gegen Dresden wieder einen Rückschlag erleidet, könnte das auch wieder anders ausfallen alles, ne? Insofern, ja. Schauen wir mal, wohin es die Reise geht. Ich bin gespannt. In jedem Fall muss ich sagen, war das ein positiver Auftakt. Bin auch, muss ich sagen, immer mehr von Tim Walter begeistert nicht. Aber also mir gefällt, wie er auftritt, wie er sich identifiziert, welche Power und welche Energie er mitbringt. Und man hat ihn ja vorgeworfen, dass er noch in Urlaub fährt und solche Geschichten. Aber ich glaube, das hat er gebraucht. Und mit diesem Elan und dieser Power kommt er jetzt auch, so kommt er bei mir an. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Und das ist auch ein bisschen was, wenn man Daniel Thun was vorwerfen möchte, dann war es vielleicht so ein bisschen so eine Lethargie am Schluss, dass er dann nur noch auch da stand, sich das angeguckt hat und ja, sich dem Schicksal ergeben hat vielleicht. Insofern finde ich das gut, wie Tim Walter jetzt vorangeht. Und wenn Walter das wirklich eine Saison durchzieht, kann ich mir auch vorstellen, dass das am Ende, also dass wir zumindest im oberen Teil der Tabelle stehen werden. Genau. Jetzt, wie gesagt, gegen Dresden. Ich tippe mal auf einen knappen Sieg 2:1. Hoffe es auch. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Und bis dahin sende ich schöne Urlaubsgrüße hier vom Starnberger See aus Seeshaupt. Und wir melden uns in der nächsten Woche. Bis denne.
Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.